Das ist der beste Job, den ich je gemacht habe, ja.
Für mich war es selbstverständlich, einen Grundwehrdienst zu machen.
Ab dem Zeitpunkt, wo ich mich erinnern kann, war für mich klar, ich werde Soldat.
Wir sind quasi die Manager, wenn man so will, des Kämpfers, weil wir dafür sorgen müssen, dass eben die Mittel dementsprechend zur Verfügung gestellt werden.
Richtig, raus aus der Komfortzone. Wer in seiner Komfortzone immer bleibt, der wächst nicht.
Und jede Armee kocht nur mit Wasser.
Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Mit uns läuft alles, ohne uns läuft nichts. So könnte man wohl am besten die Funktion der Unteroffiziere beim österreichischen Bundesheer beschreiben. Hallo und herzlich willkommen zum Bundeswehr-Podcast Hergehört. Schön, dass ihr wieder zuhört, wo immer ihr gerade auch seid. Mein Name ist Ute Axmann und wir vom Podcast-Team, also Aufnahmeleiterin Selina und Techniker Bernhard und ich, sind heute auf dem Gelände der Heeresunteroffiziersakademie in Enns in Oberösterreich unterwegs. Hallo Selina.
Hallo Ute.
Hallo Bernhard.
Hallo.
Ja, wir sind hier unterwegs, weil wir mit drei Unteroffizieren verabredet sind, die uns etwas über ihren Werdegang und den Beruf des Unteroffiziers generell erzählen werden. Das sind Oberstabswachtmeister Florian, Oberstabswachtmeister Piotr und Wachtmeister Philipp. Wir sind aber ein bisschen zu früh dran und daher schauen wir einmal nach, wo alle sind. Eines ist klar, sportlich müssen alle sein. Daher schauen wir am besten gleich einmal bei der Laufbahn nach. Ja, hallo, da ist ja der Florian. Hallo Florian.
Hallo Ute, grüß dich.
Sag einmal, wie oft trainierst du eigentlich?
Also 3 bis 4 Mal in der Woche, meistens 2 Mal gehe ich laufen und 2 Mal bin ich in der Kraftkammer für Kraftausdauertraining.
Und beim Laufen machst du das bei jedem Wind und Wetter?
Grundsätzlich bei jedem Wind und Wetter, weil der Soldat muss auch bei jedem Wind und Wetter draußen sein und somit sehe ich es auch als Pflicht beim Sport, speziell beim Laufen, dass man auch draußen ist.
Wie sportlich muss eigentlich ein Unteroffizier sein?
Ja, das Wichtigste ist einmal, wenn man sich für die Unteroffizierslaufbahn entscheidet, dass man eine Grundfitness mitnimmt und im Zuge von dieser Ausbildung zum Gruppen- als auch Zugskommandant, dass man die Fitness steigert, um im Einsatz dann zu bestehen. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil aus Gruppen- oder Zugskommandant, dass man sich da in der Führungsfähigkeit nicht beschneidet.
Ja, schön, dass wir dich gerade getroffen haben. Wir sehen dich ja später dann im Lehrsaal, wenn wir uns dann noch etwas näher unterhalten. Gell? Danke mal, bis später. Tschüss.
Tschüss.
Am besten schauen wir jetzt einmal nach, wo Wachtmeister Philipp ist. Philipp ist nämlich Nachschubsunteroffizier. Vielleicht ist er irgendwo im Lager zu finden. Schauen wir einmal. Ja, da ist er. Hallo Philipp.
Morgen, grüß euch.
Ja, Philipp, wo sind wir da eigentlich jetzt genau?
Wir sind im Nachschubslager, denn sagen wir, ohne Nachschub können die Kämpfer nicht kämpfen. Man weiß mittlerweile, dass die Logistik etwas ganz Wichtiges innerhalb von jedem Militär weltweit ist und ihr befindet euch da gerade in unserem Nachschubslager.
Das ist eine richtige Schatzkammer. Was haben wir da alles?
Ihr findet da über Magazine für Sturmgewehre bis hin zu Filtern für die APC-Schutzmasken, alle möglichen Ausrüstungsgegenstände, die der Soldat im Alltag brauchen kann.
Du hast gerade die ABC-Schutzmaske da in der Hand gehabt.
Ja,
kann man
genau.
Das noch ein bisschen anschauen?
Das waren jetzt die Filter dazu. Wir haben dementsprechend verschiedene Größen von den ABC-Schutzmasken und dementsprechend muss das alles gut gelagert werden, größenmäßig, beziehungsweise die Filter dazu, denn das ist ganz wichtig, sollte es wirklich einmal im Einsatz in Gebrauch sein, dass natürlich alles funktionsfähig ist.
Da werden wir später noch Florian dazu befragen, wie man richtig mit dieser Maske umgeht. Können wir so eine Maske mitnehmen vielleicht?
Ja, können wir
gerne mitnehmen.
Ja, ist kein Problem. Nehmen wir gerne mit.
Schaut ja ziemlich imposant aus. Was haben wir denn sonst noch alles da?
Wir haben unter anderem natürlich auch noch Vorschriften da, weil ich sage mal, die Ausbildung hier in der Akademie ohne Vorschriften geht gar nichts. Mittlerweile ist zwar sehr viel digitalisiert worden, aber ich sage mal, es gibt noch immer Leute, die gerne Papier in der Hand haben, da gehöre ich auch dazu. Von dem her haben wir auch bei uns im Lager die Vorschriften, sage ich mal, hier schön gestapelt und aufgereiht. Das
sind ja ganz schön eine Menge Vorschriften, die da hier liegen. Und was haben wir da herüben noch?
Was haben wir da alles?
Ja, ein Teil der Ausbildung ist natürlich auch, dass man sich selbst reflektieren kann. Wir haben da auch dementsprechend viele Kameras zur Verfügung. Sprich, dass Ausbildner, zum Teil die Auszubildenden, werden gefilmt, sehen sich dann einmal selber, wie sie agieren, zum Beispiel bei einer, als Gruppenkommandant, als Werdende, wie sie vor Gruppen agieren, wie sie, sage ich mal, ihre Körperhaltung, ihre Sprache, die sie anwenden. Dementsprechend ist das auch ein Teil der Ausbildung, dass man sich eben selbst reflektieren kann.
Ja, wir gehen jetzt dann eh gleich in den Lehrsaal. Hast du Zeit, dass du jetzt gleich mitgehst?
Ja, ich kann gleich mit euch mitgehen, das passt.
Na bitte, dann gehen wir dann wieder weiter. Gut, wir gehen jetzt aus dem Keller wieder hinaus ins Freie und dann weiter zum Lehrsaal. Wir sind jetzt alle im Lehrsaal angekommen, also Florian, Philipp, Piotr und ein 30 Kilogramm schwerer Rucksack ist auch noch da. Piotr, du hast den Rucksack mitgebracht. Was ist denn so alles drinnen?
Alles, was der Soldat oder der Kommandant braucht.
Ja. Wie schwer ist denn dieser Rucksack jetzt wirklich? Ich habe jetzt geschätzt einmal 30 Kilo.
Aber... Ja, 1-2 Kilo. Nichts, was er sich dort nicht daheben kommt.
Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob ich das zusammenbringen würde.
Bitte.
Ja, das macht schon... ein ordentliches Geräusch. Ja, da hat schon ein bisschen ein Gewicht. Und was ist denn da alles so drinnen?
Im Endeffekt alles, um die Einsatzaufgaben zu bewerkstelligen. Sollen wir einmal auspacken?
Bitte, schauen wir mal, was da drinnen ist.
Dann machen. Also seitlich einmal ganz markant ist die Rollmatte, wenn man sie irgendwo hinlegen muss, Isolierung vom Boden. Und sei es, dass man sie hinsetzt oder hinkniet, dass man nicht gleich nass ist, ja, und sie nicht gleich mal was einfängt, auch nicht unterkühlt. Leicht zugänglich auf der Seitentasche, der großen Außentasche, haben wir dann eingepackt das sämtliche Regengewand, sprich Regenschutzjacke, damit man nicht immer den Hauptverkauf machen muss. Die Regenjacke, besonders bei diesen Witterungen, so wie es heute ist. Und die Regenschutzhose. Genau. Dann fahren wir mit der Deckeltasche fort. Bei der Deckeltasche. Die kann man natürlich erweitern. Man könnte da noch einen Schlafsack einspannen, je nach Länge der Mission oder Länge und Dauer des Einsatzes. Haben wir das eingepackt, was halt schnell zu handen sein muss. Das wären zum Beispiel Reflektorgummibänder für das Nachtmarschgerät, damit
man. Wie heißen die noch einmal?
Reflektorgummibänder, genau. Im Endeffekt ist es dafür da, wenn man auf normalen Straßen geht, dass die Autofahrer auch nicht zusammenführen. Gibt es ja auch einen friedensmäßigen Marsch. Handschuhe sind drinnen, Stirntaschenlampe, Batterien dafür, halbwegs verpackt, kompakt. Dann nur einmal einen kleinen Regenschutz für drunter. Es ist drinnen der Bunihead, der ist ab und zu nicht schlecht, gibt auch Schatten in den Nacken bzw. in den Halsbereich. Der Schlauchschal zum Drüberziehen. Für den Halsbereich, beziehungsweise man kann es auch übers Gesicht, über den Mund strecken. Ein kleines Hygienepackel mit Nivea-Creme, ein bisschen Leukoplast zum Abbicken von Marschblasen, ein Kälteschutz sowie Sonnenschutz, Taschentüchern, noch mehr Batterien, wasserdicht verpackt. Wir haben da Nässeschutzhandschuhe, dass die Handschuhe auch nicht nass werden, wenn es wirklich regnet. Stirnband. Die ganzen Items. Das klassische Dreieckstuch, was ein Soldat immer dabei haben soll, sei es für Verbände, zum Fixieren von etwas. Nässeschutzsocken, wenn die Stiefel einmal durchlassen, der Gehörschutz und ein kleines Hauberl. Das soll griffbereit sein, weil man ja nie weiß, was auf einen zukommt.
Und all das ist jetzt nur in diesem kleinen Fach im Kopfbereich zu finden?
Das war nur die Deckeltasche. Das war nur die Deckeltasche.
Und jetzt schauen wir mal im großen Bereich rein.
Im großen Bereich, wir waren mit der Deckeltasche, hätten wir nur ein Facherl, wenn wir wollen, können wir uns auch noch anschauen. Da war im Endeffekt eine Schießbrille, der Gehörschutz drinnen. Da hätten wir auch noch Kniepads, also Einlagen für die Kampfhose. Die Gefechtsrolle, wenn man mal auf die Toilette muss.
Da sehe ich einen Löffel.
Ja, Licht, richtig. Ein Essbesteck gehört auch dazu für den Soldaten. Das heißt Messer, Gabel und ein Löffel. Klassisches Essbesteck.
Ist das ein Dosenöffner, der da noch
das
dabei
ist? Das ist ein Dosenöffner, okay, integriert. Ja. Mhm. Ja, jawohl. Ja. Dann hätten wir einmal ein bisschen eine Panzerrolle, also ein Panzertape in einer Rolle, Kornis, zwei Kornis drinnen.
Also so ein Müsli-Riegel?
Ja, genau. Für den kleinen Hunger. Ein paar Knicklichter haben wir drinnen, verschiedene Farben.
Was sind Knicklichter?
Knicklichter sind im Endeffekt Lichter, die man die meisten werden es vom Fischen kennen. Das sind halt etwas größer geratene. Man hat dadurch ein künstliches Licht. Man nimmt das Ganze, knickt das Ganze. Das werden wir mit vorführen. Kein Problem. Öffnet einmal die Verpackung. Wichtig ist nicht rausnehmen. Kann ja sein, ob und zu das ausläuft. Knickt das Ganze. Schüttelt.
Und jetzt haben wir dann ein Licht.
Dann hätten wir ein Licht. Jawohl. Was man dann auch sieht.
Ah, das sieht super aus.
Genau. Weinblaues. Jawohl. Das war es einmal jetzt.
Die kleine Tasche.
Mit der kleinen Tasche. Jawohl. Vorne drauf sehen wir noch den Spaten. Und dann gehen wir zur großen Tasche. Da drinnen ist einmal eine schwere Jacke, die ist auch gefüttert. Das heißt, für die kälteren Jahreszeiten ganz gut zu haben. Und jetzt kommen wir zur Wäsche. Beziehungsweise die anderen Ausrüstungsgegenstände. Fangen wir an. Das ist das neue Essgeschirr. Zweiteilig, das heißt für Suppen bzw. für die Hauptspeise.
Das ist also nicht nur im Kinofilm so, sondern tatsächlich.
Ja, das braucht man. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt mal für jeden Teller und Becher mitnimmt, dann werden die LKWs irgendwann einmal übergehen. Ne? Für lauter Sachen. Ein Gaskocher, einen klassischen, kann man auch ersetzen mit einem Speedkocher, aber Gaskocher gibt es auch schon bei uns. Nochmal Handschuhe, das ist mal etwas dickere, wenn es kälter wird, ein paar Handschuhe und beziehungsweise eine Haube ist etwas zu wenig, wenn man länger draußen ist, sollte man zumindest Reservesachen mit haben. Zubehör vom Gaskocher, der klassische Feldbecher, sei es für einen Tee zum Kochen von Wasser, beziehungsweise für einen Kaffee. Dann haben wir das Combat Shirt, das kann man unter dieser Kampfweste beziehungsweise unter dem Plattenträger tragen, ist sehr angenehm. Etwas atmungsaktiver wie die Uniform, ist auch langärmlich. Dann habe ich drinnen eine Sporthose kurz. Warum? Ganz einfach bei längeren Märschen, um irgendwelche Reibungen bzw. den klassischen Wolf zu vermeiden, ist der ganz gut. Also ist die ganz gut. Reservesocken, ganz wichtig für längere Aufenthalte. Nochmal Reservesocken zum Umziehen.
Ja, wie viele Tage kommt man mit so einem Rucksack aus?
Also wenn man will. 48 Stunden aufwärts. Wenn es dann länger sein sollte, würde noch der Schlafsack dazukommen. Aber braucht man auch nicht. Rollmatte entsprechend mit dem Regenzeug anziehen, mit dem Reservewäsch ein bisschen runterziehen und man hat es warm und gemütlich. Isoliert ist man vom Boden. Einen Regenschutz haben wir auch noch. Mehr braucht man nicht. Ein Handtuch mit einem kleinen Sackerl da drinnen ist das Wichtigste für die Hygiene. Eine kleine Zahnbürste, Zahnpasta, Mundwasser, Feuchttücher bzw. ja, nochmal Blasenpflaster. Die Reservehaube mit einer Unterziehhaube. Besonders jetzt im Herbst. Ein Transtex-Leiberl, im Endeffekt ein langärmeliges Unterhemd, was einem schön warm hält und die Feuchtigkeit nach außen transportiert. Wenn man da zum Beispiel ein nasses Leiberl hat, das zieht man drunter an, marschiert weiter, wird die Nässe raustransportiert und das Leibchen ist trockener zumindest. Bringt man wieder ein bisschen raus, die Feuchtigkeit. Dann eine Unterziehhose, das ist die wattierte, ist ganz gut, wenn man irgendwo liegt. Der Körper kühlt ja auch aus, wir haben ja schon bereits genug Sachen gesehen für den Oberkörper, für den Unterkörper auch etwas. Ein Reserveleibchen, ein kurzärmliches, eine lange Unterhose, wenn sie dir nachgeht. Und eine komplette Garnitur von der Uniform. Sprich, Tarnanzughose und die Tarnanzugjacke leicht. Dass man sich umziehen kann, wenn man wirklich nass ist. Und zu guter Letzt ist noch drinnen die Plane, die Mehrzweckplane. Da gibt es verschiedene Ausführungen davon. Das ist die Mehrzweckplane.
Die ist aber ganz schön schwer.
Ja, aber angenehm dafür, schwer.
Ja, im Vergleich dazu, was man sonst noch alles im Rucksack hat.
Ja, das geht. Aber wenn man es schön am Rücken aufliegen hat, ist es einerseits eine schöne Abfederung zum Rücken. Und man kann die Plane wirklich aufmachen und man kriegt 3 bis 4 Leute drunter. Das heißt, einen kleinen Regenschutz bauen oder die Stellung ausbessern oder etwas einpacken. Abgetannt gehört das dann mit den Umfeldbedingungen, was man vorfindet, mit Ästen, je nachdem, ein paar Reisigasteln. Und dann ist man eigentlich jedem Wetter gewappnet.
Und gibt es eine fixe Packordnung oder kann jeder seinen Rucksack so packen, wie er will?
Grundsätzlich gibt es eine fixe Packordnung, so soll sie auch beigebracht werden. Eine Struktur gehört dazu, damit man mit kurzen Kommandos binnen kürzester Zeit etwas abverlangen kann. Weil wenn da lauter Sonderlinge herum sind, besonders in der Anlernstufe, in der Anlernphase der Ausbildung, dann dauert das lange. Und somit ist das Ganze überprüfbar und spart Kraft, Raum und Zeit. Später dann mit mehr Erfahrung kann man dann schon das Ganze erweitern. Ja. Setzt aber voraus, dass man entsprechende Einsatzerfahrung hat.
Und dann hängt es ja auch von der Funktion ab, wie der Rucksack ausschaut, oder?
Jawohl, es gibt verschiedene Rucksäcke. Das, was wir da sehen, ist der Infanterie-Rucksack vom Kampfanzug oder vom Kampfanzugsystem 03 aus dem Jahr 2003. Es gibt mittlerweile neuere Rucksäcke von der Modulart des TAN-Anzuges. Bleiben wir mal bei dem, was wir da haben. Da gibt es das Mech-Modul, das ist erheblich kleiner, weil im Panzer hat man nicht so viel Raum und alles andere hat man ja am Panzer, beziehungsweise im Panzer. Und beim Infanteriemodul, der ist etwas größer. Dann gibt es noch größere Rucksäcke für Alpinverlegungen oder beziehungsweise den Alpingefechtsdienst, das wäre die Kraxe. Und dann gibt es noch Sonderrucksäcke, wie zum Beispiel die Kameraden in Wiener Neustadt das haben, die das dienstlich ankaufen dürfen.
Das Jagdkommando eben. Jawohl. Aber der Rucksack allein ist es ja nicht. Du hast ja auch am Körper einiges, was du noch so mittragen musst. Was hast du da alles?
Jawohl, das ist einmal der Plattenträger mit dem Hüftgurt. Der Plattenträger, so wie es sagt, trägt mir meine Platten, meine ballistischen Platten als Schutz vor feindlicher Ballistik. Dann habe ich ebenfalls meine Außentaschen oben mit einer Kommandantentasche. Die ist hier vorne auf der oberen Brust mit Folienstiften, meiner Busole zum Orientieren, beziehungsweise Angaben zum Ort. Meine Magazinstaschen für das Sturmgewehr, vorne immer griffbereit. Dahinter habe ich für mein System meine Handkarten, wichtig als Kommandant. Das ist ein Führungsmittel. Einerseits, damit ich weiß, wo ich bin. Und auch
da kannst du auch raufregnen, wie ich sehe.
Da kannst du raufregnen, einfoliert auf der Rückseite, alles beschriftbar mit den zuvor gezeigten Folienstiften. Immer griffbereit. Sind auch 2 Karten drinnen. Man befindet sich meist nicht in einem Blattbereich, sondern wenn der Einsatz woanders hingeht, sollte man heute auch diese Randkarten bzw. das Nachbargelände auch mit dabei haben. Weiters habe ich noch eine Tasche seitlich. Da sind drinnen mein Tarnmaterial, meine Gefechtshandschuhe, da ist nochmal eine Unterziehhaube dabei und alles, was ich zum Führen brauche, sowie ein Gehörschutz. Und auf meinem Hüftgurt ist im Endeffekt mein Backup-System. Da habe ich drauf meine Pistole und entsprechend auch nochmal eine Magazinstasche für die Pistole, nochmal eine Magazinstasche für Sturmgewehr. Heißt, wenn mir oben dieser Plattenträger, weil er doch defekt ist oder weil es der Einsatz nicht mehr zulässt und ich schnell und agil sein muss, kann ich den Plattenträger abwerfen, bin dann nur mehr mit dem Hüftgurt unterwegs und bin dann natürlich beweglicher. Weiters die ABC-Schutzmaske, ganz wichtig, noch dazu heutzutage.
Die haben wir ja gerade im Lager gesehen, die ABC-Schutzmaske.
Ja, genau. Ist ein Mann, sollte ein Mann sein, wird natürlich befohlen. Es gibt Einsätze, da bleibt sie in der Unterkunft, es gibt Einsätze, da kann man sie im Rucksack verstauen oder am Fahrzeug. Und es gibt Einsätze, je nach Bedrohungslage, da ist sie immer am Mann griffbereit. Dann das Dropback, das heißt, hier drinnen befindet sich alles, was ich verstauen muss oder was griffbereit ist oder wenn ich meine Magazine brauche, sonst was benötige, einfach wie eine offene Tasche, wo ich was reinstecken kann. Ganz hinten, jetzt drehe ich mich kurz einmal, habe ich noch eine große Tasche, da ist drinnen das Kommandantengerät, das erweiterte, wie zum Beispiel der Feldstecher ist dort drinnen. Dort sind verschiedene Utensilien drinnen, um etwas darzustellen. Da ist eine kleine Handsäge dabei und so weiter und so fort. Alles, was ich auch griffbereit brauche. Einweghandschuhe, ein kleines Beatmungstuch für den Fall der Fälle. So kleine Items. Und seitlich, also hinten schräg rechts, ist noch mein erweitertes Sun-Kit. Sprich, dort ist alles drinnen, was ich für die Sun-Versorgung, für die Sanitätsversorgung der Kameraden brauche. Sei es Verbände, sei es Druckverbände oder etwas zum Abpumpen.
Das heißt, es ist alles sehr durchdacht. Zimmer, Küche, Kabinett hat man alles am Körper bzw. im Rucksack drinnen.
Jawohl.
Dann sage ich vielen Dank einmal, das war wirklich sehr eindrucksvoll. Ja, und jetzt denke ich, setzen wir uns einmal zusammen und sprechen einmal über euren Werdegang. Piotr, du hast ja deine militärische Karriere ganz klassisch mit dem Grundwehrdienst begonnen. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Soldat zu werden?
Das war mir anscheinend schon seit kleinem Kindesalter klar. Also in der Phase, wo ich mich nicht daran erinnern kann, haben die Eltern erzählt, dass ich schon herumgegangen bin und Soldat gespielt habe. Es hat so kleine Soldatenfiguren gegeben, die haben keine gehabt, aber die Nachbarn oder die Nachbarskinder, mit denen habe ich nur mehr gespielt und herumgetan in der Sandkiste. Und eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich mich erinnern kann, war für mich klar, ich werde Soldat. Und zwar eigentlich sogar ziemlich zielgerecht Unteroffizier, weil es mir einfach taugt hat. Ja. Die Bewegung, das aktive draußen sein, körperliche Betätigung. Ja, während also alle anderen 1, 2, 3 angeschlagen gespielt haben, haben wir halt Cowboy und Indianer oder Soldaten gespielt. Ja. Das hat mir immer schon gefallen. Ja. Und umso älter ich geworden bin und dann auch bewusster dass an die Berufswahl herangegangen bin, ja, hat sich eigentlich in dem Sinn nichts geändert. Ja. Und mir war auch klar, ich möchte eigentlich diese gefechtstechnische Ebene, weil da ist man bei den Männern, da ist man vorne dabei, man kann dann einwirken, motivieren, man kann sich selber seine Limits setzen, seine Grenzen setzen. Mhm. Das war genau das meine, ja. Mhm.
Und Florian, wie war das bei dir? Du hast ja auch den Grundwehrdienst gemacht, bist aber gleich zu einer ABC-Abwehrkompanie gegangen. Wie bist du da auf die Idee gekommen?
Genau, ich bin im Endeffekt direkt im Zuge des Grundwehrdienstes, habe ich gleich meine Peer-Testung des HPA gemacht und habe schon bei der Kompanie in Hörsching, wo ich eingerückt bin, habe ich mich gleich von Anfang an entschieden dazu, dass ich in der ABC-Abwehrkompanie bleiben möchte. In erster Linie aus dem Grund, weil ich immer die Schnittstelle gesucht habe zu zivilen Einsatzorganisationen, speziell wie es in weiterer Folge dann war zur Freiwilligen Feuerwehr. Und das hat sich dann gut ergeben eigentlich mit Beginn der Laufbahn zum Unteroffizier 2013 nach einer Bestenauswahl in der Kaderpräsenzeinheit. Und Ende 2015 bin ich dann ausgemustert und das war auch dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann gemerkt habe, das passt, das macht mir Spaß und ich möchte weiter dort Unteroffizier bleiben und dort weiter dienen in der Kompanie.
Und für diejenigen, die heute zuhören und nicht vom Bundesheer sind, was heißt ABC-Abwehr?
Also ABC-Abwehr ist im Endeffekt die Abwehr von atomaren, biologischen und chemischen Stoffen, egal ob das jetzt Kampfstoffe sind oder Gefahrenstoffe zivilen Ursprungs. Mhm. Klassisches Beispiel zum Beispiel der KKW-Unfall Fukushima, als auch Tschernobyl vor etlichen Jahrzehnten, aber auch Trinkwasseraufbereitungseinsätze beim Hochwasser im Inland.
Das haben wir in Kärnten gerade gehabt, die Trinkwasseraufbereitung beim Hochwassereinsatz. Ja, Philipp, bei dir war das ja ein bisschen anders. Du hast zwar auch den Grundwehrdienst besucht, bist aber dann später studieren gegangen. Wie war dein Werdegang?
Ja, das ist richtig. Ich habe 2007 maturiert, habe dann anschließend den Grundwehrdienst 2007-2008 absolviert, habe ein bisschen Einblicke in das Ganze gewonnen. Für mich war es selbstverständlich, einen Grundwehrdienst zu machen, aber habe mich dann trotzdem entschieden, wieder abzurüsten und einmal zu studieren. Habe dann Bachelor-Masterstudium absolviert und bin dann in die Privatwirtschaft eingestiegen. Habe aber dann mich entschieden, 2019 mit Kontakt mit ehemaligen Studienkollegen, die ich gehabt habe, mich bei der Miliz zu melden, weil uns vor allem diese selbstständigen Jägerkompanien, die dann aufgestellt wurden, fasziniert und interessiert haben. War dann eben eine Zeit lang als Milizsoldat unterwegs und für mich war dann diese Phase, sag ich mal, der Covid-Situation in Österreich entscheidend über einen beruflichen Wechsel nachzudenken und habe aufgrund, sage ich mal, der Kontakte in der Milizzeit mich dann entschlossen, doch noch Berufssoldat zu werden und bin dann eingestiegen, ganz normal nach dem Ausbildungsschema, Kaderausbildung 1, 2 und 3 und habe dann eben meine Ausbildung zum Unteroffizier absolviert.
Mhm. Du bist ja sehr vielseitig, auch in deiner Ausbildung. Man sieht ja, jeder hat einen anderen, unterschiedlichen Weg, zum Unteroffizier zu werden. Was macht dir am meisten Spaß?
Also mir macht am meisten Spaß das Draußensein in der Natur, also die Schnittstelle zu finden zwischen klassischer Büroarbeit, genauso wie zu den Tätigkeiten draußen im Wald, im urbanen Umfeld. Und einfach, dass man mit Personen arbeitet, die was gern Soldat sind, gerne Unteroffizier werden und einfach ein dementsprechendes Engagement mitbringen für diese Ausbildung.
Und Piotr, wie ist das bei dir? Du bist ja auch sehr vielseitig. Du bist Fallschirmspringer, Sprengmeister, Ausbildner von Schießausbildern, du bist Trainer im Bereich Führungsverhalten. Was macht dir am meisten Spaß? Kann man sich da entscheiden?
Ja, klipp und klar diese gefechtstechnische Variante. Also alles, was draußen ist und eben mit der mitgebrachten Ausrüstung zu tun hat, Leute führen unter Stresssituationen, unter körperlicher Belastung, wenn man aus sich herausgehen kann und seine Grenzen antesten kann, das ist gut. Inklusive den Kampf gegen die Natur und den Witterungen.
Ja,
dass man mal sieht, richtig, raus aus der Komfortzone. Wer in seiner Komfortzone immer bleibt, der wächst nicht. Ja. Wir haben alles gehen gelernt, wie ein kleines Kind. Ne? Man sieht es eh beim Nachwuchs, die fallen so oft hin und trotzdem irgendwann auf einmal machen sie den ersten Schritt. Irgendwann einmal gehen sie. Und das passiert nicht, wenn man in der Komfortzone bleibt, sondern man wächst nur, wurscht, ob das aus sich an heraus oder als Organisationselement, zum Beispiel Gruppe oder Zug, ob das jetzt 5 Männer, 6 Männer oder 30 Männer, 40 Männer sind. Und wenn das dann langsam die Zahnräder ineinander greifen, dann kann man sie zurücklehnen, nicht, aber dann weiß man, man hat einen Ausbildungserfolg. Man weiß, die sind aus der Komfortzone rausgegangen. Egal wie die Stimmung davor war, das ist ein gruppendynamischer Prozess, wo halt Streitigkeiten sind, Unklarheiten sind und auf einmal geht der Knopf auf und man hat was geleistet und man zeigt oft den Leuten, was sie davor für unerbringbar oder unschaffbar gehalten haben, dass es auf einmal geht und sogar in kürzester Zeit mit effizienter Arbeitsweise.
Stichwort Komfortzone. Philipp, was sagst du dazu? Du bist ja immerhin von der Privatwirtschaft wieder zum Bundesheer zurückgekehrt. Warum hast du das gemacht?
Für mich war das sehr spannend, was sich für Perspektiven beim Militär es wirklich gibt und ich sage mal auch im Unterschied zu den Jahren, also was ich kennengelernt habe 2007 und dann sage ich mal der große Schnitt 10 Jahre später, was alles möglich ist, was für Bereiche es gibt. Und man durchaus seine Fähigkeiten, die man sich in der Privatwirtschaft angeeignet hat, auch beim Militär umsetzen kann. Wie gesagt, ich bin im großen Bereich der Logistik tätig, genauer gesagt aktuell sowohl im Wirtschafts- wie auch im Nachschubsbereich. Und ich sage mal so, die Krieger können nicht kämpfen ohne die Mittel, die wir ihnen zur Verfügung stehen. Das heißt, es muss jedem klar sein, es ist immer nett, wenn man die Jäger, das Jagdkommando, um jetzt einen Extremfall zu nennen, sieht. Aber auch die können nur kämpfen, wenn sie dementsprechende Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir sind quasi die Manager, wenn man so will, des Kämpfers, weil wir dafür sorgen müssen, dass eben die Mittel dementsprechend zur Verfügung gestellt werden. Und man weiß mittlerweile, dass bei allen modernen Armeen der Logistikbereich etwas ganz entscheidend Wichtiges ist. Eine Zahl, die kann ich zwar jetzt nicht so hundertprozentig verifizieren, ob die stimmt, aber angeblich waren 90% der Soldaten der amerikanischen Armee im Vietnamkrieg im weitesten Sinne mit Logistik beschäftigt. Mhm. Das heißt, nur 10% waren kämpfende Truppe.
Du bist ja auch ein Quereinsteiger. Das heißt, du warst ja schon ein bisschen älter als die anderen Kameraden und Kameradinnen bei der Ausbildung dann. War das ein Problem?
Ich war Mitte 30, wie ich quasi mit der Kaderausbildung 1 wieder angefangen habe, war aber gar nicht der Einzige. Also wir waren vielleicht zwar nur 10%, die, sagen wir, über 30 waren. Aber es ist wirklich eine bunte Mischung. Also man darf in der Kaderausbildung nicht glauben, dass das jetzt alles junge Burschen und Mädels sind, Anfang 20, sondern man hat schon einen größeren Querschnitt vom Alter her. Und ich sage mal, wenn man zu dem Zeitpunkt fit genug ist, dann kann man das auch mit Mitte 30 locker bewerkstelligen.
Man arbeitet ja nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland. Und gerade der ABC-Abwehrbereich ist ja international wichtig. Und die Österreicher sind das ja angesehen, wie ich mitbekommen habe. Florian, hast du da auch Kurse im Ausland gemacht?
Ich war beteiligt an internationalen Kursen im Inland, also in Österreich, genauso wie im Zuge von Auslandseinsatzübungen, wo wir mit anderen Armeen-Streitkräften gemeinsam geübt haben. Und ich kann es unterstreichen, Ute, wie du schon gesagt hast, das österreichische Bundesheer, speziell die ABC-Abwehrtruppe, hat ein sehr hohes Ansehen aufgrund das, was der österreichische Soldat mit sich bringt, einfach das Improvisieren oder wenn das nicht gleich funktioniert, dann eine andere Variante zu probieren, um das Problem zu lösen. Und egal wo es war, ob es jetzt in Kanada auf Übungen war, Italien oder Frankreich in den letzten paar Jahren, hat einfach wieder gesehen, genau das, dass wir eigentlich alles richtig machen und jede Armee kocht nur mit Wasser. Die kochen zwar mehr in kürzerer Zeit wie wir Österreicher, aber bei uns steht auf alle Fälle die Qualität im Vordergrund und das widerspiegelt sich auch in der Ausbildung.
Ja, das heißt, die Ausbildung ist der Garant dafür, dass wir international was machen können.
Genau so ist es. In erster Linie mal die Ausbildung, aber auch dann die Fort- und Weiterbildungen in der Waffengattung bzw. in der jeweiligen Einheit dann und dass der jeweilige Kommandant auch auf seine Unterführer schaut, dass sie sich fort- und weiterbilden.
Bleiben wir gleich bei den Auslandseinsätzen. Piotr, du warst ja auch im Ausland. Was hast du dort gemacht?
Also sämtliche Funktionen eines Infanteriezuges. Also ich war im Ausland als normaler Schütze, als Kraftfahrer, dann als Gruppenkommandant, dann als Zugskommandant, Stellvertreter, / Zugskommandant. Habe im Endeffekt mich führen lassen oder nachher eine Gruppe mit Stärke von 8 Mann und einem Zug auch geführt. Und zwar, so wie es genannt wurde, eben nicht eher von der Logistik oder von der Aufbereitung, sondern eher vorhin bei diesen Fixtasks, bei diesen Aufträgen. Etwas zu bewachen, etwas zu eskortieren, also Sachen, Gegenstände, Personen zu eskortieren, etwas aufzuklären, diese Dinge.
Das heißt, ich sehe schon, wenn man einen erfolgreichen Einsatz machen will, dann braucht es wirklich Teamarbeit und jeder hat seine unterschiedliche Aufgabe und Funktion. Unteroffiziere müssen auch sehr sportlich sein. Wie ist das aber, dir ist das ja auch passiert, Philipp, du hattest eine schwere Knieverletzung. Wie ist das dann gelaufen?
Ja, das ist richtig. Das ist, sage ich mal, Berufsrisiko. In der Ausbildung, vor allem auf den Kursen, kann es zu Unfällen kommen. In meinem Fall habe ich mir im Knie das Kreuzband gerissen und bin dann leider damals kurz vor diesem dementsprechenden Kurs, kurz vor Kursende rausgeschieden. Habe mich dann eben erholt dementsprechend und habe wieder neu angegriffen. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Frage der Motivation, ob man dann weitermachen will und kann. Ich sage mal, natürlich ist es so, die menschliche Körper ist gebaut, je jünger man ist, desto leichter tut man sich, desto weniger ist man anfällig auf Verletzungen. Je älter man wird, desto mehr muss man auf sich schauen, auch in dem Bereich. Aber ich sage mal, wenn man will, schafft man es.
Das heißt, auch wenn man sich mal wo verletzt, es gibt beim Bundesheer immer noch einen anderen Weg, den man dann gehen kann.
Das ist richtig. Mich haben nämlich verletzt in der Kaderausbildung 2 für Berufsoffiziersanwärter, die natürlich, sage ich mal, rein vom körperlichen Anspruch noch einmal ein bisschen höher angesiedelt sind, weil das ja werdende Offiziere sind. Und dementsprechend habe ich dann die Entscheidung für mich getroffen, dass ich mich eben umorientiere, habe dann eine Kaderausbildung 2 für den Wirtschaftsdienst absolviert. Und das heißt nicht, dass dort kein sportlicher Aspekt im Vordergrund war oder auch dabei war, war aber einfach anders. Und wenn man muss auch innerhalb des Militärs, wenn man ein Berufssoldat sein möchte, können immer wieder Sachen passieren, die nicht vorhersehbar sind. Und man muss dann flexibel genug sein, wenn man, sagen wir, innerhalb des Militärs tätig sein will, dass man sich dementsprechend anpasst. Leben in der Lage, wie wir das nennen.
Piotr, wenn du deinen Beruf jetzt weiterempfehlen würdest, was würdest du dazu sagen? Jetzt einem jungen Menschen.
Das ist der beste Job, den ich je gemacht habe. Ja. Hab davor doch ein wenig andere Jobs durchprobiert, aber naja, man ist draußen, man ist körperlich betätigt. Man wird auch kognitiv gefordert auf den Kursen und auch besonders danach, weil die eigentliche Arbeit ist ja nicht bei den Kursen, sondern wenn man dann selber Verantwortung trägt als Ausbildner. Man ist ja nicht nur der reine Ausbildner, sondern besonders in Einsätzen ist man gleichzeitig ein bisschen der Erzieher, ein bisschen der Vater, ja, der sich darum kümmert, nämlich nicht nur um die Ausbildung und damit das der Einsatz läuft, sondern auch der Betreuer, der mit verschiedenen Problemen, was wird bei jungen Leuten auftreten, umgehen kann und einwirken sollte. Ja, also vielseitig. Und so wie es bereits erwähnt wurde, bei uns in der Firma, wenn ich so sagen kann, gibt es für jeden etwas. Vom körperlich Leistungsbereiten bis hin zum IT-Interessierten, über den Manager, über den Logistiker, alles. Also so wie es gesagt wurde, und wenn es körperlich nicht mehr geht oder kognitiv das eine nicht mehr fordert oder unterfordert, kann man sich weiterentwickeln oder man kann sich ändern und das ist alles machbar.
Mhm. Und was sagst du dazu, Florian?
Ja, ich kann das nur unterstreichen, was der Piotr gesagt hat. Was ich auf alle Fälle jedem mitgeben möchte, wenn ich mich fürs Bundesheer entscheide, ich soll mir zuerst einmal das System Bundesheer ansehen, Monate, Jahre, bevor ich mich dann für eine Richtung entscheide, egal ob es jetzt der Berufsoffizier oder der Berufsunteroffizier ist, weil es gerade wiedergeben wird aufgrund von Zahlen und Fakten, dass einfach sehr viele Kameraden, die was nachher mit der Ausbildung an den Schulen, Fachschulen, Akademien fertig sind, nachher wieder das System Bundesheer verlassen, weil es halt doch im Zuge der Ausbildung anders ist, wie dann draußen praktisch bei der Truppe. Es sind mehr Aufträge, es ist teilweise weniger Zeit für vorbereitende bzw. nachbereitende Tätigkeiten und da kann man schon unter Umständen vorstellen, dass das einfach junge 18-, 20-jährige Frauen und Männer ein bisschen abschreckt, weil sie die Situation vorher nicht vorgefunden haben.
Das ist ein wichtiger Aspekt, das heißt, man soll sich wirklich vorher gut informieren, ob das zu einem selber passt oder nicht.
Genau, nicht nur informieren jetzt über die verschiedenen Medien bzw. das Heerespersonalamt, sondern auch selbst zum Beispiel als Peer oder in einer Kaderpräsenzeinheit einmal ein paar Monate, Jahre dienen, sich das anschauen, macht mir das Spaß, was macht mir Spaß, in welche Richtung geht es in Zukunft und dann, wenn ich das weiß, zuerst dann den Weg einschlagen.
Und Philipp, was sagst du noch dazu?
Also ich möchte dazu noch sagen, man soll auf jeden Fall nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Sprich, man sucht sich ein Ziel. Man lernt das Heer eben kennen, wie mein Kamerad schon gesagt hat. Aber man sucht sich ein Ziel und arbeitet sich dahin. Und wenn es länger in Anspruch nimmt, dann ist das halt so. Das heißt, man führt halt Tätigkeiten, das heißt, man soll die Tätigkeiten jetzt nicht schlechter ausführen, aber man soll auf sein Ziel hinarbeiten und jede Tätigkeit oder jede Aufgabe, die einem entgegenkommt, dementsprechend trotzdem mit vollem Einsatz bewerkstelligen.
Also wenn ich das Ganze jetzt zusammenfasse, nur ganz kurz, dann gibt es ja vielseitige Wege, Unteroffizier zu werden, wie man sieht. Es ist ein sehr schöner Beruf, ein herausfordernder Beruf, aber auch ein sehr erfüllender Beruf. Sehe ich das richtig so?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja. Ja, dann sage ich vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um ein bisschen was über euren Werdegang zu erzählen. Ja, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und hört auch bitte beim nächsten Mal wieder her.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes.